am Rande des Wahnsinns
mit Len Bruce und Henning Mielke.
Ich leg mal einen vor und dann
okay.
können wir den Ball ja beliebig schicken.
Folge 3.
Ich klinge wie so ein verschnupfter Nasenbär. Das ist wahnsinnig, echt. Also ganz ehrlich, also meine Sprechstimme, das ist, naja.
Man nimmt es selber immer komplett anders wahr. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man, glaube ich, dass so wie man seine eigene Stimme wahrnimmt, selber, dass das eigentlich nur 20% der Realität entspricht, wie andere sie wahrnehmen. Also man hat selber ein komplett verfälschtes Bild. Und als ich das gelesen habe, hat es mich beruhigt, weil ich auch immer, wenn ich es höre, denke ich mir, Alter, du klingst wie der größte Vollidiot.
Ich klinge immer halb besoffen und ja, es ist echt so. Also es nervt mich brutal. Also ich klinge immer, als wenn ich...
Bin ich gar nicht.
Dass ich morgens schon irgendwie 2,1 habe und in Hamburg an der Hafenarbeiter von der Frühschicht kommt, so klinge ich.
Aber dann bist du ja aus Hamburg. Vielleicht sind das Hamburger
Überbleibsel. Ja, wir lallen immer so.
Vielleicht sind das Hamburger Überbleibsel. So.
Lall. Ja.
Hamburg hat dich nicht, hat so ein bisschen.
Hat mich nicht verlassen, meinst du?
Ja, genau. Ja. Hamburg ist geil.
Okay, lass uns mal. Wir hatten echt ein super Ende mit Us Against the World. Neues Album, Gegenwind. Ist, finde ich, ein Thema, das können wir, glaube ich, ausdeklinieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich nehme das ja ähnlich wahr wie du, dass wir haben da ja auch in der ersten Folge drüber gesprochen, so deutsche, ich nenne das jetzt mal Kultur, wie gehen die Deutschen mit ihren Musikern um, mit ihren Künstlern, ist da eine Neidkultur vorhanden, wie erlebst du auch so die schreibende Zunft, wenn es sie überhaupt noch gibt? Also ich bin mit Metal Hammer und Rock Hard groß geworden, das war für mich irgendwie immer eine ganz wichtige Geschichte bei der Entscheidung, für welche Platte ich mein Taschengeld verbrat. Wie ist das heute für dich? Ich meine, wir haben mehr oder weniger, wir haben ja auch drüber gesprochen, du hast 8000 Musikkritiker da draußen, irgendwie Social Media oder noch mehr. Wie nimmst du das wahr? Ist das wichtig für dich, diese Gratifikation, dieser Respekt der schreibenden Zunft oder der Kritiker? Wie nimmst du das in Deutschland wahr als deutscher Musiker jetzt mal? Ganz salopp gesagt.
Ich glaube, dass das, was mich stört, ist nicht, wenn beispielsweise ich oder wir Kritik abbekommen, sondern was mich oft stört, ist, ich bin der Überzeugung, dass Meinung mit Verantwortung einhergeht, vor allem eine öffentliche Meinungsäußerung, und dass eine Meinung... Es ist einfach, eine Meinung zu haben. Es ist einfach, seinen Senf dazu zu geben. Und ich denke, dass man sich das irgendwie erarbeiten muss. Also sobald das in einer Form von einer Kritik von irgendwie, nennen wir es mal, Journalismus stattfindet, dann möchte ich irgendwie schon, so, ich spreche jetzt mal emotional und naiv als Musiker.
Ja, bitte.
Ich erwarte mir irgendwie schon, dass ich sage, pass mal auf, ich reiß mir hier seit 17 Jahren den Arsch auf. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich nicht weiß, ob ich für den dritten Ton in meinem Solo beim achten Track den Hals oder den Neck-Pickup nehmen soll. Ich mache mir wirklich hinter jedem minimalsten Scheiß Gedanken. Und dann erwarte ich mir von jemandem, der eine Kritik übt, dass er sich in seinem Fachgebiet mindestens genauso viel Gedanken gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Also, was mich nervt, ist dieses, jemand hat Arbeit in etwas reingesteckt, niemand anders kommt hin, nimmt sich nicht mal die Zeit, macht sich nicht mal die Mühe, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, hat vielleicht gar nicht die Kompetenz, sich damit wirklich alles zu durchschauen, was dahinter steckt, und ist aber dann trotzdem ganz laut. So. Mhm. Und natürlich, wie du sagst, haben wir jetzt mit Social Media, haben wir halt aber Millionen von Kritikern und jeder weiß es besser und jede Meinung kann man in der Kommentarspalte und ich. Und das ist eine Kultur, die ich finde, die ich als kritisch finde. Ich will damit nicht sagen, dass man den Leuten verbieten sollte, ihre Meinung zu äußern, um Gottes Willen, oder da irgendwie ihren Senf dazu zu geben. Go for it. Aber ich wünsche mir im selben Zug dann auch, und auch auf Musik und auch auf Heavy Metal bezogen, auch wenn es in Anführungszeichen eine Subkultur ist, weil es ist nicht nur eine Subkultur, da steckt auch eine Riesenindustrie dahinter, dann wünsche ich mir auch, dass es da einfach wie die öffentlich-rechtlichen quasi Fachmagazine gibt, wo ich einfach sage, okay, ich weiß, das ist nied- und nagelfest. Das sind Leute, die sind gut, die haben lange geübt, die haben lange gearbeitet, die können Kritik auf eine gewisse Art und Weise äußern, die sachlich und fachlich ist. Hm. So, also diesen Anspruch stelle ich nicht nur als Musiker, sondern auch irgendwie als Musikfan, wo ich mir denke, hey, na, wenn ein Kritiker von einem Musiker erwartet, Profi zu sein, dann darf der Musiker vom Kritiker erwarten, dass er auch ein Profi ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da ist inzwischen manchmal so ein bisschen ein Ungleichgewicht da. Ja.
Okay. Ja, ist interessant. Also früher gab es bei uns immer so, als Specs war ja noch so der große Gradmesser damals. Und bei uns, als ich bei der Plattenfirma gearbeitet habe, war immer, wenn du einen Stern im Specs Christ.
Was ist Specs? Specs sagt mir gar nichts.
Das Magazin sagt dir nichts?
Nein.
War das über Jahre hinweg das, sag ich mal, ein Leitmedien, was Musik angeht in Deutschland.
Aha.
Also das war wirklich, wirklich journalistisch extrem gut.
Wow.
Hat sich mit allen Bereichen der Musik auseinandergesetzt, muss man sagen, sehr offen, sehr kritisch, sehr gerne mal Schachtelsätze, die du dann fünfmal lesen musst. Hat das Ganze auch kulturpolitisch, gesellschaftlich, soziologisch beleuchtet und
genau das meine ich, das ist wichtig. Genau. Musik, also Musik basiert immer im Kontext.
Ja, ja, das waren hervorragende Journalisten und es gibt es leider nicht mehr, soweit ich weiß. Jedenfalls war es immer so, uns als kommerzielle Plattenfirma, ein Stern, also es gab glaube ich maximal 4 oder 5 Sterne, ein Stern im Specs, dann geht das Album definitiv Top 20. Das heißt also, je beschissener sie das fanden, je mainstream-mäßiger und je massentauglicher. Das war immer so ein Joke bei uns
intern. Okay,
aha. Weißt du? Und manchmal hast du die seltene Symbiose von wirklich Specs, findet das gut. Also Blumenfeld jetzt zum Beispiel war eine Band, die sehr respektiert wurde und die haben trotzdem kommerziellen Erfolg. Aber es gab immer diese Reibefläche, weißt du?
Das kommt mir vor wie mein Kumpel Marius, also mein Kumpel Marius Sir, den werden wir vielleicht irgendwann mal in der Folge einladen. Ein unglaublicher Musikkritiker und er findet alles, was ich mache und je gemacht habe, glaube ich, wirklich aus tiefstem Herzen scheiße. Ne? Und ich finde es geil, weil er kann es so gut begründen, warum er es scheiße findet, dass ich sage, ja, sehe ich.
Okay.
Verstehe ich.
Krass.
Also weißt du, also natürlich ist es am Ende Geschmack, aber das ist das, was ich vorhin meinte.
Ja.
Also, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, du pass mal auf, ich finde dein Album total beschissen. Dann sage ich, geil, aber ich will eine gute Begründung.
Absolut.
Und wenn die Begründung in sich geschlossen gut ist, dann sage ich, alright, fair enough.
Ja, die Begründung kann nicht sein.
Und nicht nur einfach sagen, oh, ich finde scheiße, ich habe 3 Sekunden reingehört.
Die Begründung kann nicht sein, hat die Erwartungen nicht erfüllt.
Exakt.
Das kann nicht der Konsens sein, dass wir, ja, wir haben jetzt hier ein Thrash-Album erwartet und ja, ist leider nicht. Fällt genau. Aus wegen ist nicht. Das kann's ja nicht sein.
Genau, das meinte ich, weil da ja so viel mehr dahinter steckt. Anstatt eben, und das verstehe ich nicht, dass man dann sagt, oh, ich hatte was anderes erwartet und jetzt kommt aber das raus, deshalb finde ich es doof. Anstatt sich die Mühe und die Arbeit zu machen, zu sagen, interessant, ich hatte mir was anderes erwartet und jetzt kommt das um die Ecke. Und dann muss ich doch auch als Kritiker, als Journalist fähig sein zu abstrahieren, zu wissen, die werden sich ja was dabei gedacht haben. Ja. Das wird ja einen Grund haben.
Ja.
Vielleicht haben sie absichtlich die Erwartungshaltung gebrochen. Vielleicht ist der Bruch der Erwartungshaltung ein künstlerisches Stilmittel. Vielleicht ist das eine Message. Vielleicht haben sich die Umstände um die Band geändert. Vielleicht klingen die Gitarren anders, weil sich einer irgendwie bei einer einen Finger verloren. Du weißt, es gibt ja, so
die
viele.
Die Gesellschaft hat sich verändert.
Möglich, die Gesellschaft, die
Corona,
Musik, die Industrie.
Kriege. Weißt du, also du musst ja alles mit reinnehmen.
Und ich, das ist ja, also, ne, gerade an einem Beispiel von einem neuen Dustbolt-Album auch irgendwie witzig mal aufgefallen, wo dann Leute sagen, ja, haben Thrash-Metal-Album erwartet und dass die Band jetzt da so eine Kehrtwende macht, dann denke ich mir, Dude, ich bin noch nicht mal 30 und du wirfst mir vor, dass ich jetzt quasi mich selber verraten und eine Kehrtwende gemacht habe. So, ich bin mittendrin noch in der Phase meiner künstlerischen Entwicklung.
Mhm.
Und du beklagst dich, so eine Art, muss es jetzt sein, dass der sich entwickeln kann, er nicht das machen, was er immer gemacht hat.
Absolut.
So, also soll ich, also weißt du, das ist so ein bisschen.
Bleib doch bitte stehen als Mensch.
Genau, bleib doch, ja genau. Und das ist so ein bisschen der Konflikt, das ist der Konflikt und das ist der Punkt, wo ich wütend werde, wo ich mir denke, hey, das kann doch nicht sein, dass wir so mit unseren Künstlern und Künstlerinnen aus dem eigenen Land umgehen. Dass wir da so schnell urteilen oder Urteile gefällt werden, bevor man sich die Mühe macht zu sagen, Moment mal, lass mal hinter die Kulissen schauen, vielleicht ist es ja gerade deshalb interessant.
Hm.
Vielleicht steckt da ja mehr dahinter. Vielleicht ist es ein Album, was on the edge passiert ist, also wo ein Typ gesagt hat, es ist vielleicht jetzt nicht mein bestes Album, aber ich habe gerade so irgendwie dieses Album rausgebracht, um überhaupt weitermachen zu können. Oder vielleicht war der Mensch kurz vorm Abgrund. Es ist ja, und all diese Aspekte werden gar nicht berücksichtigt, sondern wie du gesagt hast, heißt, ich hatte mal was anderes erwartet und komisch.
Schwierige Frage jetzt gerade meinerseits. Hast du das Gefühl, wenn du die Erwartungen hättest erfüllen wollen, dass das ein anderes Album geworden wäre, auch vom Sound her? Weil es klingt ja einfach anders. Da sind ja bewusste Entscheidungen mit Moritz als Mischer,
ja,
der Kasper gemacht hat und einfach sehr
Silbermond.
Silbermond, genau. Also es ist jetzt nicht der klassische Thrash Metal Mischer, so. Hast du das Gefühl, wenn du dir gesagt hättest, so, ich will jetzt alle Erwartungen erfüllen und alle happy machen, das wäre ein anderes Album geworden, auch vom Sound her, von der Produktion?
Ich hätte es nicht können.
Okay.
Weil, wo ist dann mein Beitrag, wo ist mein Punkt? Wenn ich das mache, was alle erwarten, wenn das macht, was nicht polarisiert, das, was alle gedacht hätten, was wir machen würden, wo ist der künstlerische Anteil dran? Das wäre tote Kunst für mich. Es ist eine Thrash-Metal-Band und alle haben gedacht, sie bringen ein Thrash-Metal-Album raus. Rupp, siehe da, ein Thrash-Metal-Album. Es ist okay. Ich werte das nicht.
Ja, ja, schon klar.
Es ist nur nicht mein. Es ist nicht mein Reiz. Also es reizt mich selber nicht.
Mhm.
Wenn das die Geschichte ist, wenn das Buch ist, das Buch kaufe ich nicht. Aber wenn da ein Buch daneben steht, wo es heißt, ja, wahnsinnig, der hat sein Leben lang Thrash Metal gemacht, alle von ihm mit Thrash Metal erwartet, egal ob das Thrash Metal ist oder nicht, das ist jetzt nur eine Metapher oder eine Analogie. Alle haben erwartet von ihm, dass er Thrash Metal macht und plötzlich kam er mit einem Jazz-Album um die Ecke und hat dafür total auf die Mütze bekommen. Dann sag ich, wow, okay, dann haben wir einen Konflikt, jetzt wird's spannend. Das ist eine Geschichte, die will ich, erzähl mir mehr, wie ist die ausgegangene Geschichte, weißt du?
Mhm.
Also, und genau so ging's uns und so genau so ging's mir, dass ich mir dachte, naja, wenn ich jetzt halt immer das mache, was erwartet wird, dann weiß ich, wie mein Leben die nächsten 20 Jahre aussehen wird. Dann weiß ich, okay, das wird halt da bleiben. Aber wenn ich das mache, worauf ich Bock habe und die Eier habe zu sagen, sorry Leute, darauf hatte ich Bock und I know, ich werde einige vor den Kopf stoßen und ich werde Gegenwind kriegen, aber was wird der Gegenwind mit mir machen? Mhm. Vielleicht wird dieser Gegenwind mich pushen und wird mich zu einer Person machen, die noch viel mehr wachsen kann dadurch. Vielleicht gehe ich dran kaputt, dann ist es eh nicht der richtige Job. weißt schon, dann kann ich kein Rock'n'Roller sein, dann bin ich keine Rock'n'Roll-Band, wenn ich Kritik nicht verkrafte oder wenn ich nicht verkrafte, dass Leute sagen, ich finde dich scheiße.
Ja.
So. Das ist mein Job. Und es ist mein Job, zu riskieren, dass Leute mich scheiße finden.
Ja.
Weil das ist der Job, wenn du auf eine Bühne gehst.
Ja.
Weil wenn du auf die Bühne gehst, wirst du immer Leute haben, die sagen, ich find's cool, ich finde ihn komisch, ich finde ihn hässlich, ich mag seine Schuhe nicht, ich finde scheiße, was er macht.
Scheiß Stimme.
Wir kennen es selber. Wenn du ins Theater gehst, ins Kino gehst, wir reißen alle unser Maul auf innerlich. Ja, ah, guck dir an, Tom Cruise, jetzt wieder alt, ne? Irgendwie so.
Der Stunt ist doch gefaked.
Und es ist auch okay. Also, das ist das Menschliche, das ist ja schön. Das ist das Menschliche.
Dazu.
Genau, aber du musst natürlich darauf klarkommen oder wissen, was du da tust in dem Moment, wo du dich auf einer Bühne präsentierst oder wo du ein Album machst. Und wie gesagt, für mich wäre es der easy way out, einfach nur das zu machen, was immer erwartet wird. Und ich hätte natürlich sagen können, pass mal auf, wir machen mit Dust Bowl ein weiteres Thrash-Metal-Album und machen unter einem neuen Namen irgendwie ein anderes Ding. Hm. Das wäre natürlich einfacher gewesen, aber es wäre nicht so spannend gewesen.
Hast du das überlegt?
Jein.
Mhm.
Jein. Es war eine turbulente Zeit und es gab, in der wir die Songs geschrieben haben, aber jeder hat für sich geschrieben. Flo hatte Songs geschrieben, ich hatte Songs geschrieben, die definitiv anders klangen. Aber wir sind aufeinander zugegangen und haben dann gesagt, pass mal auf, ich habe hier Songs geschrieben und ich kann die nur mit euch teilen. Ich kann die nur, die müssen unter der Flagge Dust Bowl passieren, weil die Emotion hinter den Songs, auch wenn die Songs anders klingen, ist genau dieselbe. Also dieser ganze Konflikt von ist das noch Thrash Metal und Blatt, der stellt sich für uns gar nicht, weil für uns ist das Feeling im Proberaum, wenn wir die Mucke machen, exakt dasselbe. Mhm. Ob wir einen schnellen alten Ballersong spielen oder bei einem von den neuen Tracks spielen. Die Art und Weise, wie man es präsentiert, ist anders. Also die Geschwindigkeit des Drummings zum Beispiel, die Komplexität der Riffs ist vielleicht anders geworden, aber die Emotion ist dieselbe, die es immer schon war.
Cover ist anders.
Das Cover ist anders.
Ja. Ist besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als die davor. Das
ich find's innovativer und kreativer, weißt du? Und ich hab lustigerweise vorgestern oder gestern habe ich mir den Gedanken gemacht, gerade es gab irgendwie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab irgendein kleinen Eklat, ich habe ihn noch gar nicht gelesen, über eine neue Death-Metal-Band oder so, die ihr Cover-Artwork von der AI, glaube ich, gemacht oder die Band, die sogar von AI gemacht wurde.
Okay.
So, ich bin, wie gesagt, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, ich bin technologisch immer mindestens 6 Jahre hinterher so. Ich bin nur nicht so viel mit KI und dem Kram beschäftigt. Ich finde Menschen spannender als Computer. Und auf jeden Fall dachte ich mir, naja, wenn du jetzt aber der KI sagst, hey, mach mir ein Thrash-Metal-Cover-Artwork, dann wird es wahrscheinlich genauso aussehen, wie die Thrash-Metal-Cover-Artworks ausgesehen haben die letzten 20 Jahre. Also halt quasi geil irgendwie und cool, aber wir haben es halt schon gesehen.
Klar.
Es wurde schon gemacht.
Du konntest es schon am Cover sehen, was für eine Musik da auf dich zurollt.
Exakt.
Das ist bei dem neuen Cover natürlich nicht.
Ja, meine Frage war, kann ich irgendetwas machen, was nur wir machen können?
Mhm.
Was einzigartig ist, was individuell ist. Also etwas, was nicht erwartet wird und was nicht von anderen reproduzierbar oder nachahmbar ist. Also etwas, was eigentlich noch nicht gemacht wurde. Irgendwie eigentlich etwas, in Anführungszeichen was Neues. Ich sage nicht, ein Foto auf das Cover, auf das Frontcover zu machen, ist ja keine neue Erfindung. Und es war gar nicht unsere Absicht, ein Foto darauf zu. Es ist passiert, es ist entstanden.
Okay.
Aber wir haben die Suche zugelassen, zusammen out of the box zu denken. Und dieses Foto ist zufällig entstanden, wirklich, dass da drauf ist. Ne? Ja, und wir haben uns den Arsch abgelacht, als wir dieses Bild gesehen haben. Gesagt, das beschreibt uns so gut, jeden Charakter in dieser Band eigentlich.
Okay.
Bis halt, ich glaube, Flo oder irgendwer gesagt hat, lass das auf Cover packen.
Ja, ist cool.
Und er hat irgendwer gesagt, das kannst du nicht bringen. Und dann haben wir gesagt, oh, wenn wir es nicht bringen können,
geil,
dann sollten wir es bringen. Ja,
ja, ja, genau.
Ja,
ja, ja, ich finde das, weißt du, diese, ich will jetzt irgendwie nicht nostalgisch werden, aber diese Cover-Artwork-Geschichte, ich weiß noch, als ich das erste Mal Holy Diver von Dio oder Slayer, South of Heaven, weißt du, diese Vinyl und du siehst dieses Cover und du denkst, oh, das ist jetzt fucking verboten. Das sollten meine Eltern nicht sehen. Ne? Gerade wow. Holy Diver. Wow. Ja, weißt du, also das werde ich nie vergessen, dieses Cover-Artwork, was das für eine Bedeutung hat, der Geruch, die Liner-Notes und deshalb finde ich es gut in der heutigen Zeit, auch wenn du nur noch Thumbnails hast, diesem Cover-Artwork dann doch eine gewisse Gewichtung zu geben und zu sagen, okay, pass auf, das könnte hier jetzt spannend werden. So.
Und weißt du, was das Coole war? Wir haben dem Prozess des Cover-Artworks eine hohe Gewichtung gegeben.
Ja.
Wir haben gar nicht so viel über Wirkung gedacht. Wir wussten, okay, es wird ein paar Leuten auf den Sack gehen, aber da jetzt mal irgendwie, ne, also sei mal ausgeblendet, sondern der Prozess war uns wichtig. Also der Prozess im Sinne von, ein sehr guter Freund von mir ist ein wahnsinnig toller Fotograf. Und der übt und arbeitet sich, seit ich ihn kenne, seit 15 Jahren den Arsch ab, um geiler Fotograf zu sein. Es ist nicht einfach mal eine Kamera in die Hand genommen und irgendwie abgedrückt, sondern das ist viel, viel Schweiß, Blut und Tränen in seiner Arbeit, genauso wie bei uns.
Absolut.
Und quasi, wie können wir etwas kreieren, was nicht einfach so einfach mal gemacht ist. Also was nicht einfach ist, naja, gut, ich habe halt irgendwie einen roten Rahmen genommen und habe das da irgendwie draufgeschrieben, was okay ist, wenn es eine Message hat, weißt du?
Ja, klar.
Also am Ende des Tages, da muss ja irgendeine Bedeutung dahinter sein, so geht's mir. Genauso wie Holy Diver damals. Ich bring's nicht mehr zusammen, aber ich habe eine Doku gesehen, wie dieses Cover-Artwork entstanden ist. Der Typ, der das gemacht hat, wahnsinnig.
Total.
Der ist wirklich mit einem Typen ins Meer gegangen und der Typ wäre fast ersoffen.
Ja, ich weiß.
Der hatte so eine Kette
um. Ja, genau.
Dieser Pfarrer oder so.
Ja, und der Pfarrer.
Der wäre fast ersoffen und der Fotograf hat nur geknipst. Und das meine ich, allein der Prozess, allein dieser, da dabei gewesen zu sein, als es entstanden ist wahrscheinlich.
Das ist krass.
Ist schon wieder eine Story fürs Leben, die vielleicht sogar größer ist als das Cover-Artwork an sich. Aber das Cover-Artwork symbolisiert irgendwie diese Geschichte vielleicht, symbolisiert diesen Entstehungsprozess, diesen Schweiß, der da reingegangen ist.
Ja, es ist einfach auch eine Visitenkarte für die Musik. Ich weiß noch, oh Gott, es fällt mir gerade ein, Scorpions, Love It for Sting. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Cover kennst, ist auch sehr schwarz-weiß, ich kriege nicht zusammen, wie der Fotograf hieß. Jedenfalls ist ein Typ und eine Frau, die sitzen sich gegenüber, Beine ineinander verschränkt und er tätowiert ihren Oberschenkel
mit
Scorpion.
Yes.
Und sie guckt sehr, sehr, wie sagt man, so ein bisschen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Flirty in die Kamera und du siehst ein bisschen von ihrem Busen. Ich war fertig. Ich war 14, das hat mir schon gereicht. Weißt du, also ich habe dieses Cover so geliebt und die Platte war geil und ist für mich immer noch die beste Scorpions-Platte. Und es hat einfach alles Sinn ergeben so für mich. Und deshalb finde ich es halt sehr schön, dass ihr euch da so ein bisschen auch da wieder mal was anderes gemacht habt für einfach in diesem Bereich.
Und am Ende für uns selbst, weißt du? Einfach nur, weil ich mir denke, weißt, ich will in 20 Jahren kann ich da sitzen und sagen, ja, wir haben damals dann ein Album aufgenommen und haben die Gitarren im Studio eingespielt und dann haben wir es in Pro Tools irgendwie gefixt und haben es geeditiert, weil es nicht ganz tight war, und dann haben wir die Drums quantisiert und dann war es eigentlich, hat es gepasst, und fürs Cover Artwork haben wir dann dem eine E-Mail geschrieben, haben 800 Euro überwiesen und dann war das Cover fertig.
Das hat das Label gemacht.
Das ist irgendwie,
wir haben das dann abgenickt.
Das ist irgendwie Fahrt, weißt du?
Ja,
und so weiß ich, wir können in 20 Jahren da sitzen und sagen, Alter, weißt du noch, wie wir diesen Raum weiß gepinselt haben?
Ja, genau.
Weißt du noch, wie wir dann irgendwie stundenlang von diesen Dingern runtergejumpt sind und Niklas versucht hat, irgendwie den richtigen Shot, den geilen Winkel zu finden. Weißt du noch, als Tom plötzlich sich das T-Shirt vom Leib gerissen hat und ins T-Shirt geschrien hat, irgendwie, ja. Weißt du, so. Und weißt du, wie dann irgendwie dieses Foto entstanden ist? Und weißt du noch, wie wir dann irgendwie... Da steckt dann, ich bin irgendwie der festen Überzeugung, und ich, vielleicht ist es kompletter Wahnsinn und kompletter Bullshit auch. Ich bin der Überzeugung, wenn Leidenschaft und Arbeit in irgendetwas drin steckt, das macht Sachen besonders und das macht Sachen lange während auch so. Und ich habe das Gefühl, es wird immer Menschen geben, die das zu schätzen wissen und die das sehen.
Absolut.
Ich habe das Gefühl, dann kannst du, zumindest hast du die Chance, etwas Besonderes zu kreieren. Und das heißt nicht, dass man nur, um es sich selbst kompliziert zu machen, ganz viel kompliziert machen muss. Was mir in dem Moment auffällt, was ich immer tue, aber... Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was
du, also wenn da fünf Menschen haben ihre Köpfe geraucht, haben den Laden geputzt, den Besen in die Hand genommen, die Pinsel in die Hand genommen, die Farbe dran geklatscht, haben geschwitzt, haben geschleppt. Wenn fünf Leute so viel Energie und Leidenschaft in etwas reinstecken, dann glaube ich, kommt da automatisch etwas raus, was irgendwie schön ist.
Ja. Ist das, also wenn man jetzt mal Merchandise, ist das auch alles euer Beritt? Also dass ihr den Merchandise, das Design macht und diese ganzen Sachen, ist das?
Merchandise ist für uns tatsächlich ein, ich plapper hier interne aus, ist mir egal. Merchandise ist für uns ein schwieriges Thema, einfach nur deshalb, weil wir alle nicht so... fokussiert auf, wir sind nicht so versiert, was Klamotten und Style angeht. Also,
ja, schon klar.
Ich weiß nicht, ob man behaupten könnte, wir haben einen Style, so, weil eigentlich haben wir keins, wir sind halt, wie wir sind, so. Ne? Also Leute sagen bei Nico oft irgendwie so, Alter, was ist Nico, sein Style oder so? Nicht mehr, das hat doch nichts mit Style zu tun, Alter. Der hat Knickerbockerhosen und dann bayerische Strümpfstutzen irgendwie, und das ist, und Nico denkt nicht, der will da, ihm geht's nicht um Wirkung, sondern ja, denkt sich klar. So, ich finde die Hose geil, die ist praktisch und die Stutzen sind warm. So, taugt mir, das habe ich ja Bock drauf. Und die Jacke ist aus dem Secondhand-Laden für 3 Euro. Ne? Und so haben wir irgendwie immer so ein bisschen, haben wir diese so Klamotten und Style betrachtet. Das war für uns jetzt nie etwas, was uns, also es hatte nie jemand das Interesse, Modedesigner zu werden oder da irgendwie sich künstlerisch auf der Ebene von T-Shirts und so zu.
Ja, ja.
Das war nie so unser Ding persönlich. Okay. Deshalb haben wir uns da immer ein bisschen schwer getan, wie wir das Merchandise betrachten. Ist es wirklich nur Merchandise? Wollen wir da irgendwas auch etwas kreieren, wo wir sagen, das ist besonders? Ich glaube, da werden wir noch länger suchen, und ich hoffe, dass wir da auch irgendwann einen Weg finden, der einzigartig ist und sich von allen anderen Bands unterscheidet. Das ist ja ein Prozess, Step by Step.
Naja, ihr habt ja, euer Logo ist ja relativ prägnant. Lass uns mal kurz drüber sprechen, die wirtschaftlichen Kennzahlen. Ich meine, wir gehen da später nochmal tiefer drauf ein. Wir können das jetzt mal anreißen. Also wenn wir über Fotosession und Videos reden und so, dann mehr oder weniger, wenn es die Plattenfirma zahlt, wird das komplett verrechnet gegen eure Einnahmen. Das heißt, musst du jetzt nicht zu sagen, aber zu überleben als Profimusiker in der heutigen Zeit, da musst du dich wirklich strecken. Ne? Und die Wahrnehmung draußen, Entschuldigung, so war das für mich immer. Die Wahrnehmung da draußen ist eine komplett andere, als die Realität wirklich aussieht hinter den Kulissen. Kannst du das bestätigen? So?
Ja. Ich denke, dass du als Musiker, wenn du es ernst meinst, lass mich woanders ansetzen und vielleicht es anders aufdröseln. Es gibt ein tolles, ich bin diehard großer Jack White Fan. Es gibt ein tolles Interview von Jack White, wo er sagt, für ihn ist Musik und das Künstlertum und sich selbst als Künstler zu bezeichnen immer so etwas gewesen, wie wenn jemand Pfarrer ist. Und das Tolle an diesem Beispiel von jemand, der Pfarrer ist, unabhängig der Religion und des Glaubens, ist diese Form des Commitments, diese bedingungsloses Commitment. Du bist nicht Pfarrer nach Feierabend. Mhm. Du bist nicht Pfarrer sonntags und Montag bis Samstag fährst du Motorrad bei den Hells Angels, weißt du? Das ist entweder oder. All in. Du ordnest, wenn du sagst, ich will Pfarrer sein, dann ordnest du alles andere dieser Sache unter.
Ja.
Alles andere comes after. Auch wenn du sagst zum Beispiel, wenn das bedeutet, dass du dich in seiner Sexualität einschränkst. Also inwieweit das deiner Realität entspricht und nicht, darum geht es nicht. Sondern es ist nur, finde ich, eine schöne Idee zu sagen, dieses Ich gebe meine Energie, meine Kraft und mein Handwerk und mein Glauben demütig dieser Sache hin.
Ja.
Und so betrachte ich das Musikerdasein. Im Rahmen, wenn du sagst, ich bin Künstler und ich bin Musiker, wenn du das behauptest, dann spielt es keine Rolle, ob du noch am Wochenende einen Dayjob machen musst und woanders deine Kohle verdienen musst oder nicht, weil dann ordnest du alles andere dem unter. Und dieses Commitment brauchst du, glaube ich, sonst stehst du das eh nicht durch?
Ja.
So? Also ja. Mich stresst nicht. Weißt du, mein Konto ist, glaube ich, gerade auf null. Und das stresst mich nicht mehr. Weil wenn mich das stressen würde, wenn mich das lahmlegen würde, dann hätte ich schon 4000 Mal aufgeben müssen. Mhm. Wir haben mit der ersten Platte, wir waren 17, die erste Platte haben wir auf Schulden gemacht.
Okay.
Wie willst du das anders machen?
Ja, klar.
Jedes Mal, wenn wir ins Studio gehen, jedes Mal, weil ich natürlich dann denke, ich will aber, dass der die Platte mischt. Ja, aber der kostet ein bisschen mehr Geld, weil es ein toller Mischer ist. Egal, dann treiben wir die Kohle auf. Dann müssen wir irgendwie das Konto von Oma plündern. Das ist für die Platte passiert. Mhm. Alles, um das Album fertig zu machen. Und natürlich sehen die Leute da draußen das Commitment. Also natürlich wissen das die Leute nicht. Die Leute sehen nicht auf der Bühne und denken, geil, und er lebt da vorne und er hängt den ganzen Tag
im 20-Album.
Hängt im Proberaum und haut sich die Dosenbier rein und steht auf eine Früh, raucht einen Joint und steht natürlich erst um 14 Uhr auf. Und das ist eine romantische Vorstellung. Und natürlich ist es ein freies Leben. Also man entscheidet sich bewusst für dieses freie Leben, das anders ist. Und alles hat halt seine Kehrseiten. Freiheit und Sicherheit, das sind, glaube ich, Sachen, das sind Gegensätze. Umso mehr Freiheit, umso weniger Sicherheit. Umso mehr Sicherheit, umso weniger Freiheit vielleicht. Und als Musiker oder als Künstler musst du frei sein. Sonst kannst du nicht frei kreieren. Und der Preis ist dafür oft hoch, klar.
Ja. Und du bist ja auch jemand, der sehr hands-on ist. Also du bist ja in allen Bereichen der Band involviert oder im Lied. Ne? Also du bist ja nicht diese Generation von Musikern, die das ihrem Manager übergeben und sagen so, wir kümmern uns ums Feiern, Musik machen und was du machst, ist mehr oder weniger.
Das geht auch gar nicht mehr.
Ich glaube auch nicht.
Ich kenne nur die Stories aus den 80ern, ja. Der großen Plattenverkäufe und sie haben uns, 70er, dann, ja. haben uns dann irgendwie für 6 Monate ins Studio gebucht und wir waren erstmal 5 Monate nur high und dann irgendwie haben wir dann 3 Songs geschrieben in den letzten 2 Wochen. Ich denke, wow, Killerleben. Das klingt wirklich großartig, aber ich glaube, das geht nicht
mehr. Ja, sie haben es ja trotzdem bezahlt. Das wussten sie halt meistens nicht.
Genau. Da ist wieder die Kehrseite.
Ja, das ist ja klassische Stories von Europe. Final Countdown, die dann, klar, Mega-Hit und nur das beste 6-Sterne-Hotel und Limo und hast du nicht gesehen. So, und irgendwann haben die dann gemerkt, ja, scheiße, das ging ja alles von unserem Deckel ab.
Haben nicht die Purple Smoke on the Water, die Rechte für Smoke on the Water hergegeben für einen VW-Bus?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, ihr Manager, ich glaube, sie haben sich unbedingt einen VW-Bus gewollt. Und irgendwer Manager, irgendwer hat gesehen, der Song hat vielleicht Potenzial, hat gesagt, pass mal auf, ich krieg die Rechte in Smoke on the Water und ihr kriegt einen VW-Bus. Und die waren so, geil, ein VW-Bus. Aber nicht gecheckt, was sie da machen.
Ja, das kann gut sein.
Und
es gibt Tausende von diesen Geschichten.
Ja.
Billy Joel, der kein Geld verdient hat, bis in den 80ern war sein, ich glaube, sein Onkel war das, ihn abgerippt hat und...
Sein eigener Onkel?
Ja, ja. Sein eigener Onkel. Also es gibt diese Storys und ich möchte das, ich meine, du weißt es ja, auch mit dieser Legende aufhören, dass Bands wie die Rolling Stones oder alte Bands auf Tour gehen, weil sie das so toll finden und das immer noch brauchen, die müssen Unterhalt zahlen.
Ja.
Und wenn sie mehrere Scheidungen hinter sich haben, was ja vorkommen sollte oder vorkommt, dann ist bei jeder Scheidung geht ein Teil des Urheberrechts Songwriting-Kuchens verschwindet. Mhm. Für diese Person. Das heißt, und da musst du, wenn du 7 Kinder hast wie Mick Jagger und 4 Frauen, so, dann kannst du dir mal vorstellen, was der berappen muss. Und dem bleibt nichts anderes übrig. Und so ist es ja bei den meisten Künstlern.
Ja.
Die touren ja nicht, weil das alles, es gibt die sicherlich. Also ich glaube nicht, dass Paul McCartney jetzt unbedingt noch finanziell das braucht. Keine Ahnung, was den antreibt. Aber meine Hand würde ich dafür auch nicht ins Feuer legen. Und das muss man einfach auch, das gehört einfach dazu. Die Leute müssen das teilweise. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu spielen.
Es ist trotzdem, alle Romantik mal beiseite, ein Job.
Absolut.
Es ist ein Job, der auf viel körperliche Arbeit, Fleiß, Durchhaltevermögen, wie jeder und jeder andere in seinem Beruf auch permanent irgendwie alles geben muss, weißt du? Und das ist oft so ein Ding, darüber mache ich mir sehr, sehr oft Gedanken, weil natürlich ist es so, der Rockmusiker hat irgendwie am Ende vom Monat null, aber der kriegt zumindest den Applaus der Leute. Aber dann, weißt du, wenn jemand 5 Tage in der Woche an der Kasse arbeitet und zu Hause noch sich um ein Kind kümmern muss, das ist mindestens genauso anstrengend und da kriegt niemand Applaus, leider.
Mhm.
It's the same, ne? Wir sitzen alle da ja irgendwie im selben Boot so. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch verabschieden von der Vorstellung. Und das ist wichtig, glaube ich, das auch den Leuten zu erzählen, zu sagen, dass das nicht irgendwelche, nicht irgendwelche Übermenschen sind oder das sind nicht irgendwelche, du kommst nicht auf die Welt und bist ein Rockstar. Das ist harte Arbeit, das ist irgendwo auch ein Job, ob du Geld verdienst oder nicht, weil ne, Leute zahlen Tickets und kommen in die Halle, um dich zu sehen. Das ist ein Druck. Du fühlst dich schlecht, du hast irgendwie Magen-Darm, du hast 40 Grad Fieber, du musst trotzdem spielen, du musst da durch. So. Und es ist ja nicht nur 1,5 Stunden spielen, du musst danach ja trotzdem das Equipment laden, du musst noch ins Hotel fahren, du pennst in irgendwelchen kalten, fremden Buden, sitzt dann da alleine irgendwie um 8 Uhr morgens geht's dann weiter, Pressetermine, das macht ja oft alles keinen Bock. So. Also Es ist Arbeit, es ist ein rougher Job und ich will es damit quasi gar nicht Mitleid erregen, dass jetzt jeder denkt, oh Gott, ist das schwer, und so arm Musiker zu sagen. Nein, es ist genauso wie jeder andere Job. Es ist genauso wie die Crew, wie die Roadies, es ist genauso wie der LKW-Fahrer, es ist genauso wie Mensch an der Kasse im Supermarkt. Es ist eigentlich ein Working Class.
Ja, ist es.
Rougher Arbeiterjob. Und Ich habe neulich auch ein tolles Interview gesehen von Corey Taylor von Slipknot, wo er gesagt hat, dass er, ich weiß nicht in welchem Alter ist, dass er irgendwie körperlich ziemlich Schmerzen hat und nicht mehr weiß, wie lange er es physisch noch
mental, ne?
halten kann. Und er auch gesagt hat, weißt du, auch eine Band wie Slipknot, wo man denkt, hey, die füllen da Hallen und Stadien. Er hat gesagt, auf Tour ist es nach wie vor the same shit. Du kommst von der Bühne und es heißt, hey, jetzt ab ins Hotel, ihr habt 2 Stunden Schlaf, weil dann muss es weiter und dann hast du 5 Stunden Layover am Flughafen. Das Catering ist nicht da oder wurde vergessen, ist scheiße. Du musst irgendwie dir noch am Flughafen um 4 Uhr nachts einen Burger, damit du irgendwas gegessen hast. Und am nächsten Tag musst du funktionieren und wieder performen und dann folgen noch 30 Dates aufeinander. Mhm. Auch in der Größenordnung von Slipknot ist es nicht so, als wäre das einfach alles easygoing, happy peppy, sondern es ist rough as fuck. So, und um auf deinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, glaube ich, ist das, muss man sich einfach auch bewusst sein. Und wenn du sagst, ich will Musiker werden, ich will irgendwie das machen und ich will davon leben, dann musst du dir bewusst sein, das heißt nicht, dass du befreit bist von sämtlichen Verantwortungen. Das ist ein hartes Brot, das ist ein rougher Job. Mhm. Und du musst dir den Arsch abarbeiten. Und all die, von denen du gesprochen hast, all die Bands, all die großen Künstler und Künstlerinnen, die wir sehen, wenn wir eins sicher sagen können, ist, die haben sich alle den Arsch abgearbeitet, die stehen da nicht umsonst.
Das stimmt.
Du kommst nicht auf die Welt und bist Beyoncé und kannst perfekt singen und tanzen. Nein, die hat wahrscheinlich 10 Stunden jeden Tag geübt, 7 Tage die Woche, über Jahre.
Absolut.
Prince.
Bei dem Vater.
Hm. Prince.
Ja, über die müssen wir.
Das ist eine Sonder.
Sonderepisode.
Dann machen wir einen Sonderpodcast, bitte. Irgendwann, okay.
The Genius of Prince.
Die Opfer, die er gebracht hat, um die Qualität liefern zu können, Prince zu sein.
Bis zum Ende. Die mit sind den Rückenschmerzen so und Opiate und Game Over.
Ja. Und das sind ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Ich glaube. Und da sind wir so ein bisschen beim Anfangsthema von dieser Folge. Das sind ganz viele Aspekte, die es ja total interessant sind, die zu beleuchten und da auch drauf zu gucken. Und das machen wir in der deutschen Musikszene, glaube ich, und im deutschen Musikjournalismus und in deutschen Podcasts, meines Wissens zumindest, viel, viel zu wenig.
Total. Total. Und ich, weißt du, ich habe mir so Podcast angehört von Session-Musikern oder Leute, die jetzt mit, keine Ahnung, Genesis oder Phil Collins, also Hired Guns, die dann so ihr Salär kriegen. Und da gab es mal ein Interview mit Leland Sklar, das ist der Basser mit dem Rauschebart. Mhm. Und er hat das mal gesagt, weißt du, ja, ich werde gut bezahlt von Phil Collins oder wem auch immer, aber ich kriege nicht das Geld für die 2 Stunden, die ich auf der Bühne bin. Das würde ich für Umme machen. Ich kriege das Geld für die 22 anderen Stunden, die, wie du beschrieben hast, Hotel, Bus, Reise, den ganzen.
Er sagt, ey, Termine, fremdbestimmte Termine, genau. du bist
Teil der Maschine.
Du bist auf Tour teilweise alles andere als frei.
Ja, du bist fremdbestimmt, ja, teilweise.
Da ist der Club, um 16 Uhr Soundcheck, da ist dein Hotel, du hast eine halbe Stunde Zeit, hier ist das Essen.
Genau, und dann haben wir noch 3 Presseinterviews.
Exakt, und weit weg von deiner Familie, weit weg von Geliebten, du verpasst Hochzeiten, du verpasst Beerdigungen, du verpasst Geburtstage. Und wie gesagt, ich sage das nicht, um zu sagen, oh, die sind alle so arm und das ist so schwierig, sondern einfach nur, um eigentlich eine Wertschätzung gegenüber dem Handwerk und der Tätigkeit von Musikern und Künstlern und Künstlerinnen, und das ist wie im Sport. Es ist wie im Sport. Absolut. Es ist dasselbe wie im Sport. Es ist dasselbe im Tanzen, im Ballett. Es ist dasselbe in der Fotografie. Es ist dasselbe für jeden und jede, die in der Früh aufsteht und zur Arbeit geht. Es ist, ne, auch nur weil Leute auf der Bühne stehen, sind sie nicht davon befreit. Im Gegenteil, die arbeiten teilweise 12 Stunden jeden Tag, um das schaffen zu können, und kriegen keine Belohnung in Form von Geld, sondern kriegen die Belohnung, dass sie dann 2 Stunden das machen dürfen und auf der Bühne stehen dürfen, und die Belohnung, dass Leute dabei zuhören.
Ja.
Und ich glaube, so dieses das muss man sich bewusst sein, diese 2 Stunden auf der Bühne müssen dir so viel geben, damit du die anderen 22 in Kauf nimmst.
Absolut, absolut. Und da sind wir dann wieder beim Anfang, wie du gesagt hast, Wertschätzung und all das sollte idealerweise in einer perfekten Welt in so eine Kritik oder in eine journalistische Betrachtungsweise mit einfließen, meiner Meinung nach.
Ich erwarte mir, dass die Perspektive da ist. Ich erwarte mir bei einer Kritik, dass sich jemand bewusst ist, dass man sich nicht an den Laptop hockt und sagt, oh, ich schreibe jetzt mal ein Album, das so und so klingt und zwei Tage später ist das Ding fertig, sondern dass es ein Prozess ist, in dem es oft um alles oder nichts geht.
Ja.
Thema mentale Gesundheit werden wir auch noch drüber sprechen. Ja, wie viele Künstler und Künstlerinnen, gerade auch im Rock-Metal-Bereich, haben Probleme mit Drogen, mit mentaler Gesundheit und wir reden nicht wirklich darüber. Also wir haben die Erwartungshaltung, die müssen funktionieren und vergessen dann oft, dass das ja Menschen sind.
Absolut. Genau. Schöner Cliffhanger. Frage für die nächste Folge. Musst du am Rande des Wahnsinns leben, um ein guter Künstler zu sein? Ha! Können wir uns nächstes Mal mit auseinander...
Ich mach mir mal ein paar Gedanken und...
Wir können mal die Namen runterschreiben.
Ich mache mir ein paar Gedanken, ja genau, weil ich... Das ist sehr, sehr spannend, ja. I don't know. Ich weiß auch nicht, ne? Also ich will nicht den Anspruch stellen zu behaupten, ich weiß, dass alles, was ich sage, stimmt. Das sind nur Gedanken. Das ist ein Gedankenaustausch, den wir haben. Und ich glaube aber, dass wir insgesamt alle einfach eine Wertschätzung dem Wahnsinn gegenüber versuchen sollten, wieder aufzubauen.
Mhm.
Im Vergleich zu einem schnellen Hasskommentar auf Social Media, weil das ist einfach nur langweilig. So.
Das stimmt.
Feig.
Geil. Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal,
Lenny. Bis zum nächsten Mal, Lenny.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.